Om Namah Shivaya, Haribol, guten Abend und willkommen zu einem Interview zum Thema der Yoga des göttlichen Namens. Live hier auf Facebook in der League of Yogis Gruppe und natürlich auch aufgezeichnet, sodass es später auf YouTube sichtbar sein wird. Herzlich willkommen, besonders meinem Interviewpartner Satchinandana Swami. Ganz herzlich willkommen, dass du hier bist.
Ich freue mich schon sehr auf das Interview.
Ich werde Satchinandana Swami zu diesem wichtigen Thema Yoga des göttlichen Namens interviewen und bin gespannt, was er so aus seiner eigenen Erfahrung aus jahrzehntelanger Unterrichtstechnik und tiefer Kenntnis der Schriften sagen wird. Es ist jetzt auch das erste einer Interviewreihe der League of Yogis. Alle 14 Tage wird es ein neues Interview geben mit wichtigen Persönlichkeiten aus der Yoga-Welt, die auch alle Mitglieder der League of Yogis sind. Kurze Einleitung, was ist League of Yogis? Es ist eine Vereinigung von Yoga-Übenden und von Yoga-Lehrenden verschiedener Traditionen. Ihnen ist gemein die spirituelle Ausrichtung, Wertschätzung der indischen Schriften, insbesondere Bhagavad Gita, Wertschätzung der Mantren, ein sattwiger Lebensstil, wozu vegetarische Ernährung und Verzicht auf Alkohol dazugehören und ethische Ausrichtungen an den Yamas. Mit dieser Interviewreihe stellen wir also die Gründungsmitglieder vor und wollen Tipps für spirituelles Yoga-Leben im Alltag geben. Wir hoffen, dass so einige ernsthafte Yogis und Yogini sich auch unserer traditionsübergreifenden Plattform anschließen, zum Beispiel auf der Facebook-Gruppe League of Yogis oder der Facebook-Seite oder vielleicht auch Mitglied werden in unserem Verein. Und du kannst beim Interview auch gerne Fragen stellen, sofern du es jetzt beim Livestream ansiehst, und schreib einfach in den Kommentar zu diesem Interview etwas dazu und dann können wir diese Fragen auch direkt mit einbeziehen. Ja, und ich freue mich, dass wir dieses erste Interview beginnen können mit einem Live-Talk mit Satchinandana Swami. Satchinandana Swami ist seit 50 Jahren Mönch in der Bhakti-Tradition. Als Philosoph, Redner, Schriftsteller bewegt er sich freudevoll zwischen der Realität des Diesseits, dabei verankert in der Welt jenseits der Worte und Gedanken. Er ist bekannt für Botschaften voller Bhakti, also Hingabe, Humor und Energie. Er erreicht Tausende und lehrt gleichzeitig jeden Einzelnen. Er sagt auch gerne, dass er es liebt, andere zu inspirieren, mit dem Göttlichen in Kontakt zu treten, um so den Ort des unbegrenzten glückseligen Seins zu leben und zu erfahren und daraus handeln zu können. Satchinandana Swami ist jemand, der viele Meditationen und Kirtans anleitet, weltweit Retreats, Seminare, Online-Kurse anbietet, auch den Brajkir Wohltätigkeitsverein in Indien mitbegründet und ist am Aufbau verschiedener spiritueller Gemeinschaften in Deutschland beteiligt. Und er unterrichtet auch am Vrindavana Institut für Hochschulbildung in Indien und am Bhakti Vedanta College in Belgien und er hat mehrere Bücher, Dutzende Artikel und Gedichte veröffentlicht. Das Thema geht ja um den göttlichen Namen und so besucht er auch regelmäßig die heiligen Pilgerstätten Indiens, findet dort Inspiration für sein persönliches Leben und besonders schätzt er das heilige Land Vrindavan, den Geburtsort von Krishna. Ich kenne Satchinandana Swami seit vielen Jahren, ich glaube inzwischen 2 Jahrzehnten und sogar mehr als 2 Jahrzehnte und freue mich jetzt mit ihm sprechen zu können über vermutlich sein Herzensthema und auch mein Herzensthema, Yoga des Mantras. Und vielleicht, Swamiji, du kannst vielleicht zuerst mal kurz erzählen, wie bist du überhaupt zum Yoga gekommen und zum Mantra gekommen? Ich gehe davon aus, unsere Zuschauer, Zuhörer kennen schon einiges über Mantras, aber vielleicht, wie bist du dazu gekommen?
Über eine Desillusionierung würde ich vielleicht sagen. Ich war als Jugendlicher vielleicht damals 15 Jahre vor dem Fernseher. Die Sendung war Beat Club und die Rolling Stones haben sich verabschiedet von einem ihrer Mitglieder, der auf unglückliche Art und Weise in einem Swimmingpool ertrunken war. Und er stand mir nahe, die Musik und auch sein tragisches Leben war mir irgendwie sehr nahe zu der Zeit. Und als ich das hörte, dass er jetzt Selbstmord oder sich ertrunken hat, einen Unfall, war ich sehr, sehr bekümmert. Ich dachte, wenn alles endet in einem Swimmingpool oder in einem Grab, was ist dann der Wert dieses Lebens? Das war so ein bisschen meine Situation. Und in der Fernsehsendung war es so, dass nach dieser traurigen Nachricht und den Worten der Band, den Abschiedsworten, dann ein Bild kam von München und im nächsten Augenblick gesagt wird, George Harrison von den Beatles stellt eine aufregende neue Gruppe vor, die jetzt Mantren singt. Und dann sah ich ein paar Mönche, die da das bekannte Krishna-Mantra intonierten und sangen. Und ich weiß nicht, Sukadev, danach hatte ich zwei Einsichten, könnte man sagen. So Dinge, die so richtig in meine Seele kamen. Erstmal, dass der Brian Jones, der Verstorbene, nicht tot ist, sondern eine ewige Seele ist, die weiterlebt. Und zweitens, dass ich durch das Singen von diesem Mantra oder anderen Mantren, ich hatte schon ein bisschen gehört über Mantren, buddhistische Mantren, dass ich dadurch die Trübsinnigkeit des materiellen Lebens beenden könne und zu diesem Erwachen komme, wo ich verstehe, das Leben ist ewig, wir sind glückselig, wir sind voller Wissen. Diese beiden Dinge, es gibt keinen Tod, man lebt ewig und es ist möglich, durch Mantren dahin zu kommen. Das setzte sich fest in meinem jugendlichen Geist. Das war mein erster Kontakt.
Ja, wunderschön. Ja, also du bist so mit Mantras in Berührung gekommen und vielleicht, was sind überhaupt Mantras? Weil ich nehme an, die meisten der Zuhörer wissen schon einiges, aber vielleicht kannst du da nochmal etwas genaueres sagen, was sind überhaupt Mantras?
Ja, Mantren sind Klänge, zunächst einmal, die den Geist besänftigen und die ihn zu einem einer bestimmten Art von Einsicht führen können. Das Wort Mantra ergibt sich aus zwei Silben, Sanskrit-Silben, die altindische Sprache. Man heißt so viel wie Geist, das Denken. Und Tra bildet sich zu Trayate, also Tra heißt befreien, das, was den Geist befreit. Es gibt Klänge, die einen Angst versetzen, wie vielleicht das hilflose Schreien eines Opfers im tiefen Wald. Das tut etwas, ohne dass man die Sprache versteht, ohne dass man genau die Situation versteht. Es gibt sozusagen diese Worte, die eine bestimmte Wirkung haben, eine Kraft haben. So gibt es auch sehr gute Klänge, die eine sehr gute Wirkung haben. Und ein Mantra hat die wirklich, ich möchte mal sagen, sehr spezielle Wirkung, dass es eben den Geist von unnötigen und auch ungewollten Beschäftigungen befreit. Der Geist wird dann wie die glatte Oberfläche eines Sees, in den die Wellen zur Ruhe gekommen sind. Und wenn der Geist einmal sozusagen von den Gedankenwellen, den aufgewühlten Bewegung innerhalb des Geistes, wenn das einmal zur Ruhe gekommen ist, dann kann man tiefer schauen und dann kann man das Spirituelle entdecken. Man braucht das nicht, man schafft da nicht etwas, also kreiert etwas, bildet sich etwas ein, sondern man lässt das, was bereits schon da ist, einfach hervorscheinen. Man gibt dem ein bisschen mehr Raum durch das Mantra chanten. Also, was ist ein Mantra? Es ist eine Klangschwingung, die eine spezifische Kraft in sich hat. Es befreit und es führt einen zur spirituellen Erkenntnis oder Tiefsicht, möchte ich mal sagen. Dass man, es ist noch mehr als eine Einsicht. Eine Tiefsicht ist, dass man in der Tiefe die Seele und auch Gott erkennen kann.
Ja, danke. Vielleicht die Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie einfach unter das Video und dann können wir da auch gleich im Zuge des Interviews drauf eingehen. Ja, du hast jetzt auch schön beschrieben, wie wirken Mantras. Vielleicht kannst du auch mehr sagen, auf welchen Ebenen wirken Mantras?
Mantren wirken zunächst einmal im Bewusstsein. Und das ist eine vielschichtige Angelegenheit, das Bewusstsein. Da gibt es unterschiedliche Ebenen. Da ist zunächst einmal unser Tagesbewusstsein, wo die Jagata, sagt man, wo die Dinge, die uns täglich beschäftigen, sowie die angedeuteten Wellen sind. Das wird also geglättet. Dann gibt es aber noch tiefere Schichten in unserem Bewusstsein. Es gibt das, was zum Beispiel in den Träumen wahrgenommen werden. Und ich habe also wie viele Yogis und Mönche herausgefunden, wenn ich abends vorm Schlafen gehen Mantren chante, dann sehen meine Träume ganz anders aus, als wenn ich das nicht tue oder als wenn ich irgendwas höre. Es geht also auch ins Traumbewusstsein hinein. Aber ich glaube, die eigentliche Ebene, die uns in die, sagen wir mal, sonst gar nicht anders erreichbar ist, außer denn durch Mantras, das ist das Turiya, die vierte Ebene des Bewusstseins, die sogar noch hinter der dritten, dem tiefen, traumlosen Zustand ist. Diese vierte Ebene, die durch Mantren eben erreicht werden kann, ist die spirituelle Ebene. Deswegen heißen auch Mantren, sie werden bezeichnet als Upaya. Upaya in Sanskrit bedeutet ein Mittel oder ein Vehikel. Nicht? Genauso wie mich der Zug, wenn ich einmal in ihn einsteige, von hier sehr schnell nach Barcelona fahren kann. In der Corona-Zeit ist das vielleicht ein wenig problematisch, aber sonst, so kann mich ein Mantra auch sehr schnell an einen Ort bringen, den ich nicht so ohne weiteres erreichen kann, zu dem mir vielleicht sogar der Zugang verwehrt ist im normalen Bewusstsein, nämlich diese vierte Bewusstseinsebene, wo das ewige Selbst, das ewige Sein und das Göttliche existiert. Also Mantra ist nicht nur eine Klangschwingung, die den Geist erstmal beruhigt, sodass man friedlich wird. Mantra ist nicht nur eine Klangschwingung, die sogar bis in das Unbewusste geht, wo man träumt oder aus dem das Traumgeschehen sich entwickelt. Mantra ist etwas, was mich wie ein Gefährt, ein Vehikel, ein Fahrzeug an einen Ort bringen kann, zu dem mir der Zugang sonst nicht so einfach möglich ist, nämlich den Ort des reinen Erkennens.
Ja, danke für diese wunderbare Erklärung, wie Mantras uns wie ein Vehikel zu einer anderen Bewusstseinsebene führen. Jetzt gibt es ja verschiedene Mantren, du hast so vorher gesprochen, du kanntest schon, bevor du tiefer gegangen bist, buddhistische Mantras, es gibt jetzt Mantras im Yoga in den Veden, in den späteren Schriften. Vielleicht kannst du mal so sagen, welche Mantras gibt es überhaupt?
Es
wenn
ist
man das so einfach unterscheiden kann, das ist eine schwierige Frage, wenn man schon ein bisschen was weiß.
Sagen wir mal so, ich genieße deine Fragen und ich genieße auch die Diskussion mit dir immer sehr. Und du weißt, es ist meine Ansicht, dass Dinge, die wahr sind, die lassen sich sowohl sehr komplex ausdrücken mit der ganzen Vielschichtigkeit, die diese Wahrheit mit einbeschließt. Aber sie müssen dann auch, wenn es wahr sein, sehr, sehr einfach auch ausgedrückt werden können. Also die Wahrheit hat sowas wie eine Klarheit immer mit sich, bringt immer so eine Klarheit mit sich. So, ich möchte deine Frage, welche Art von Mantren gibt es, so beantworten. Es gibt zwei Arten von Mantren, würde ich sagen. Zwei Kategorien, in denen sich diese unheimlich interessante Welt der Mantren vielleicht irgendwie einstufen lässt oder zumindest begrifflich erklären lässt. Zunächst einmal sind da die Diksha-Mantras, zu denen eine, wie der Name schon sagt, Diksha, eine wie ist das deutsche Wort, Einweihung, eine Initiation erforderlich ist. Das sind also Mantren, die bei der Verehrung benutzt werden, der Altarverehrung. Das sind Mantren, die von Guru zu Schüler vermittelt werden, wenn dort tiefere Punkte behandelt werden, wie zum Beispiel das Ablegen der alten, der eingebildeten Identität und dem Entwickeln der neuen Identität. Es gibt also Mantren, die einen sehr komplexen Anhang noch haben, wie sie zu gebrauchen sind, was vielleicht für eine Prozedur nötig ist, damit sie ihre volle Kraft entwickeln. Es gibt diese sogenannte Diksha-Mantren. Ich habe auch bei euch öfters einmal Feuerzeremonien erlebt, also Yajnas, alte Zeremonien, und da werden dann Mantren gesprochen, die also in diese erste Kategorie gehören, die also ein ganzes Lehrwissen mit sich bringen, in das eine Einweihung und persönliche Unterweisung dann nötig ist. Gut, das ist die erste Kategorie von Mantren. Die zweite Kategorie sind Mantren, die keine solche Einweihung benötigen, die schon in sich eine inhärente Kraft haben. Und diese Mantren haben meistens immer etwas, was göttlichen Ursprungs ist, in sich. Es ist entweder ein Name Gottes, eine Anredeform, eine Bezugnahme, eine Ausrichtung nötig. Und die haben in sich selber eine unglaubliche Kraft, ohne dass eine Einweihung und eine spezielle Unterweisung nötig wäre. Diese Kraft, die da drin ist, also ich muss immer sagen, alle, die zuhören und zuhören werden, Shukadev und ich kennen uns, wie gesagt, schon einige Zeit, und ich habe manchmal die Neigung, ein wenig zu ausführlich zu sein. Also Shukadev, du kannst mich jederzeit unterbrechen. Ich habe großes Vertrauen in dich. Und so. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz sagen, woher diese Mantren, die mit göttlichen Namen, die göttliche Namen beinhalten, woher die ihre einzigartige Kraft beziehen. Und dann ist, glaube ich, klar, warum es dazu eben nicht komplexe Einweihungszeremonien braucht, damit sie sich entfalten können. Ist das okay? Gut.
Ja, wir können ja dort etwas tiefer gehen. Wir sprechen ja normalerweise nicht zu Anfängern und so ist es schön, dass du da etwas tiefer hineingehst.
Ja. Ich möchte alle einmal ganz einfach sagen, dieses Stück ist aus Eisen gemacht oder aus einem Metall gemacht. Das ist ein Musikinstrument in diesem Fall, aber mir geht es darum, dass das aus einem Stoff gemacht ist, einem Metall. Ich glaube, Bronze und Zinn ist eine Legierung. Wenn ich jetzt dieses Metall in Feuer hineinlege, wird es nach einiger Zeit warm werden, dann heiß, dann glühend und schließlich ist es eben nicht nur mehr Metall, sondern es trägt das Feuer in sich. Ich könnte mit diesem harmlosen Musikinstrument eine ganze mit Stroh gefüllte Scheune entfachen. Warum ist das plötzlich so kraftvoll geworden? Warum ist das kalte Metall zu einem Träger des Feuerelementes geworden? Ja, weil es weil das Feuer da reingegangen ist. Es ist, als ich das Metall im Feuer hatte, hat es das richtig angefeuert, aufgefeuert oder wie ihr das nennen möchtet, also ist durchdrungen mit Feuer. So ist es auch mit diesen Mantren der göttlichen Namen. Da ist die Gegenwart des Göttlichen, des Höchsten spürbar. Das ist da drin und diese Kraft ist die höchste Kraft. Diese göttliche Kraft ist das, was das Universum zusammenhält. In der Gita hört man Sätze wie, alles ruht auf mir, wie die Perlen, die auf eine Schnur aufgezogen sind. Es ist die größte Kraft, die alles zusammenhält, die auch alles auflösen kann. Und diese Kraft ist eben eingegangen in diese Mantren. Und deswegen braucht es da keine Unterweisung. Die sind so wie Feuer. Du brauchst nicht Feuer intellektuell zu verstehen, wie das funktioniert. Selbst ein Kind kann die Wirksamkeit des Feuers sofort erfahren, wenn es in die Nähe des Feuers kommt und die Wärme, die wohltuende Wärme verspürt. So sind also diese Mantren der Gottesnamen unglaublich wirksam.
Ja, wunderschön, wie du das so erklärst und mit dem Enthusiasmus weitergibst, der natürlich auf Erfahrung gegründet ist. Du hattest vorher so ein bisschen beschrieben, wie du am Anfang dazu gekommen bist. Du bist ja in einer bestimmten Tradition, und als du vorher von Mönchen gesprochen hast, war das natürlich auch von einer bestimmten Tradition. Vielleicht magst du auch nochmal so ein bisschen davon erzählen, wie du tiefer in die Mantras dann selbst hineingekommen bist und selbst zum Mantra-Chanten, Rezitieren gekommen bist.
Ja, ich habe die Gaudiya Vaishnavas getroffen, eine alte Tradition, die sehr, sehr lange Zeit zurückgeht und die im Westen bekannt sind als die Hare Krishna-Leute, die aber in Indien schon vor dieser Namensgebung bekannt und wirksam waren. Und ich habe dann praktiziert in dieser Tradition für vielleicht 20 Jahre. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, ich bin in einen Wald gegangen, auf eine Bank und habe mir die Frage gestellt, hat sich was verändert? Und ich habe sagen müssen, es haben sich äußere Dinge verändert. Ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen klarer geworden in meinen Wahrnehmungen und Ausdrücken. Aber wenn ich ganz ehrlich mit mir sein möchte, dann hat sich mein Herz noch nicht verändert. Ich sehe dort noch immer Eigenschaften, die mir nicht gefallen. Dass ich zum Beispiel, wenn Dinge nicht geschehen, um die ich mich sehr bemüht habe, dass ich Enttäuschung vielleicht verspüre, dass ich vielleicht auf Menschen, die, sagen wir mal, nicht so glücklich mit mir sind und mir Hindernisse in den Weg gehen, dass ich zornig werde und nicht Mitgefühl für sie habe. Ich habe also Inventar gemacht und habe gesagt, am Ende, also dass die Zugehörigkeit zu einer Tradition alleine, die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft vielleicht oder einer spirituellen Bewegung alleine kann noch nicht die Veränderung oder den Wandel des Herzens hervorbringen. Was kann es dann? Und mit dieser Frage, was kann mir helfen, wirklich das Herz zu wandeln, das Innere zu wandeln, habe ich mich auf eine Erkundungsreise gemacht. Die hat ein paar Jahre gebraucht und am Ende habe ich festgestellt, ja, dass die heiligen Mantren, die heiligen Gottesnamen, die wirken. Dann habe ich angefangen, mich zurückzuziehen für 2 Monate im Jahr und in Indien eigene persönliche Mantra-Retreats zu machen, wo ich das Maximum meiner Zeit, den Großteil meiner Zeit zum eigenen Chanten verbracht habe. Damals hätte man mich gefunden unter irgendwelchen Bäumen an heiligen Flüssen, zu den Füßen von heiligen Bergen und so weiter. Da saß dann der Satchinandan Swami, der auf eine zweite Reise gegangen war, eine zweite spirituelle Reise, nämlich die Reise, die in das Herzensinnere gehen sollte, die eine innere Wandlung hervorrufen sollte. Und ich kann mich an eine Erfahrung erinnern. Ich war dann so am Mantra rezitieren und plötzlich kam ein warmer Regen auf mich und ich dachte zuerst, wie angenehm, das hat vielleicht das Mantra-Chanten bewirkt. Es gibt nämlich beim Mantra-Chanten solche Erfahrungen, dass plötzlich in der Trocken Dürre Regenwolken kommen. Das habe ich auch schon erlebt. Also ich dachte, das ist so ein Miracle, eine Art Wunder. Aber dann sah ich, dass es ein Affe war, der auf mich niederpinkelte. Ich hoffe, das ist ein Begriff, den man auch im Zoom verwenden darf. Also er urinierte auf mich. Das ist das bessere Wort. Und ich war gerade dabei, spontan zu reagieren und zornig zu werden, aber dann konnte ich plötzlich den erkennen, hier ist Zorn. Das ist jetzt nicht die angebrachte Reaktion. Du musst einfach sehen, wie du dich, wie du das Problem lösen kannst, aber der tut nur, was Affen tun. Und ich merkte plötzlich, dass ich im Herzen ein anderer geworden war. Ich habe innerlich einen Wandel erlebt. Ich war frei von Zorn in diesem Augenblick. Der Zorn kam wohl, aber ich reagierte nicht und er war auch nur so wie so ein Rauch von einem Räucherstäbchen, also so ganz wenig. Und das hat mich bestätigt, ich war auf dem richtigen Weg, da mache ich mal weiter. Und ja, ich habe aber auch eine tolle Dinge erlebt, beim Singen der Mantren. 2019 war ich eingeladen auf der Insel Mauritius. Ihr wisst, an der Südspitze Afrikas, ein großes Mantra-Singen zu organisieren. Und es waren dann 5000 Leute für 3 Tage in einem großen Zelt da. Und da habe ich dann etwas erlebt, was mich unglaublich inspiriert hatte. Am dritten Tag kam jemand, der wollte mich sprechen. Und ich schaute, also mein Assistent sagte mir, weil da sind immer so viele Leute, die einen sprechen wollen, da ist jemand, der steht dort hinten, der will dich sprechen. Und ich sah, dass der in seiner Hosentasche etwas sehr Auffälliges hatte. Und es war mir nicht so ganz geheuer, aber ich sagte, gut, ich muss noch zwei kurze Dinge regeln und dann bring mich bitte zu ihm. Und habe ich den dann kennengelernt. Er hat mir gesagt, ich war auf dem Weg zum Strand. Und ich habe ihm gesagt, und du hattest in der Hose etwas. Ja, sagte er und holte ein Revolver heraus. Ich wollte mich umbringen. Meine Frau hat mich mit einem anderen betrogen. Auf dem Weg zum Strand bin ich dann an diesem Zelt vorbeigegangen und hörte das Singen. Ich dachte zuerst, ja, dann lass das mein letztes Fest sein, meine letzte große Party. Aber als ich näher kam, hörte ich, das war ein ganz anderes Singen, als ich es kannte. Ich setzte mich dazu und ich stand dann auf und ich weiß, es lässt sich alles anders lösen. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr dieses Fest auf der Insel arrangiert habt. Es hat mein Leben gerettet und vielleicht auch das Leben von anderen, denn ich werde über meine Erfahrung zu anderen sprechen. Und das hat sich so eingegraben, dass hier wirklich ein verzweifelter Selbstmordkandidat, dazu muss man ja unglaublich verzweifelt sein, stelle ich mir mal vor, um sowas einzuleiten und dann machen zu wollen und schon so weit zu sein, dass er schon fast am Strand mit seiner geladenen Pistole ist. Dazu gehört ja wirklich abgründig ist nicht das richtige Wort, tiefste Verzweiflung. Und durch das Teilnehmen an Mantra-Singen ist er auf eine total positive, offene, freie Stufe gekommen. Das hat mich sehr begeistert. Also sowohl individuell habe ich feststellen können, dass sich etwas verändert im Herzen, dass man frei wird von den Dingen, die einen vielleicht belästigen und hindern an seiner spirituellen Entwicklung. Und eben bei anderen habe ich das oft gesehen. Also bei diesem Mann aus Mauritius, ich sehe noch immer, wie der dann am Ende des Gesprächs mit Tränen in den Augen vor mir stand, Glückstränen in den Augen. Und richtig, ich habe mich dann auch erkundigt. Er ist stetig, also er ist nicht zum Strand zurückgegangen mit dieser Intention, sondern ist auf einem stetigen Vorwärtsweg in seinem Leben und damit auch dem spirituellen Leben.
Ja, die Geschichte hat mich jetzt auch tief berührt. Und wenn man Mantras wiederholt, mit anderen wiederholt, wir bekommen immer wieder solche Erfahrungen, wie tief es Menschen berührt. Ich muss halt gerade auch dran denken, ich habe mal es ist jetzt nicht so dramatisch, wie du es beschrieben hast, aber ich hatte mal eine Kundalini-Yoga-Intensivwoche gegeben und da gab es so eine Teilnehmerin, die fand das Mantra-Singen nicht so gut und am Ende der Abschlussrunde hat sie irgendwo gesagt, und sie ist auch manchmal beim Mantra-Singen rausgegangen, und am Abschlussrunde hat sie erst mal gesagt, ja, alles war gut, nur diese Mantra-Singerei, sie ist Musikerin, und wenn sie das so vergleicht mit einem Brahms, dann ist das mit dieser Mantra-Singerei sehr primitiv, und ich hoffe, ich wäre ja nicht böse, dass sie da zwischendurch beim Mantra-Singen rausgegangen ist. Sie hätte mit Kopfhörer Brahms gehört, und das sei für sie besser. Und Zwei Wochen später kam sie dann wieder und hat gesagt, du, ich muss dir was erzählen. Du weißt, der Schwab war skeptisch mit den Mantras. Als ich dann zurückgekommen bin nach Hause, da sind mir die Mantras ständig im Kopf rumgegangen. Und ich habe mich glücklicher gefühlt als jemals zuvor. Und hat gesagt, das fand sie, wenn sie so bemerkenswert, dass ich eigentlich dagegen gewehrt hatte. Sie finden das vom Musikalischen her primitiv. Ich muss dazu sagen, wie ich damals gesungen habe, war es sicher auch primitiv. Das ist nicht so, wie wenn wir hier manchmal Top-Sänger haben und dann alle, ne? Aber da war halt ich mit meinem Harmonium und mehr schlecht als recht. Aber nichtsdestotrotz, sie war dort tief berührt und hat dann noch Jahre später erzählt, das war das Beste, was ihr hätte passieren können. Und sie immer wieder gehen diese Mantras im Kopf und das hat eine Wirkung auf ihren Geist.
Danke, danke, toll, toll.
Wenn ich vielleicht auch noch etwas aufgreifen kann, was du vorher so berührt hast, ich fand es auch interessant. Du hattest gesagt, du warst schon 20 Jahre dabei und dann hast du irgendwo gesagt, was hat sich wirklich in mir getan? Das finde ich auch bemerkenswert, dass man eine ganze Weile auf dem Weg ist und dann irgendwo genauer fragt und überlegt und dann, was du dann gemacht hast, ist eben intensiver in eine der Praktiken besonders hineingegangen, eben das Chanten.
Ja.
Aber vielleicht in dem Kontext noch die Frage, du hast ja eine bestimmte Kleidung, du hast einen bestimmten Tilak. Vielleicht magst du auch noch mal sagen, was hat dich eigentlich bewegt, genau zu dieser Tradition zu kommen und dann auch noch Mönch in dieser Tradition zu werden? Das ist jetzt eine Frage, die mir gerade gestellt wurde in einem der Chats.
Danke, 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 danke.
Und auch an die Zuschauer, Hörer, also stellt weiter Fragen. Ich freue mich, dass das jetzt schon mal eine Frage ist, die jetzt gut reinpasst.
Ja, ja. Ich glaube, man sieht, wenn man mit jemandem zusammenkommt, der ja solche Kleidung hat und der ein Mönch ist, mittlerweile schon 50 Jahre das macht, dann... Ja, dann liegt die Frage, finde ich, doch sehr nahe. Was hat ihn bewegt zu so einem doch recht intensiven Lebensweg oder einem, ja, doch außerordentlich, könnte man sagen, Entscheidung? Um es ganz kurz auszudrücken, mir war immer klar, und ich glaube, das ist fast ein Allgemeinplatz, das ist gar nicht was sehr Besonderes, was nur wenige betrifft, sondern was, glaube ich, alle auf dieser Zoom-Konferenz nachvollziehen können, dass wir ein Potenzial in uns haben, was es gilt zu entfalten. Und in alten Traditionen gibt es für diese Entfaltung des Potenzials ein immer wieder auftretendes Bild. Das Bild von der Transformation der Raupe zum Schmetterling. In der Raupe liegt das Potenzial zu fliegen, Farben zu haben, den Blumennektar zu trinken. Aber es ist eine Transformation nötig, damit es dieses Potenzial, damit die Raupe dieses Potenzial auch wahrnehmen kann. In einer buddhistischen Tradition gibt es eine Diskussion dazu. Da fragt ein Schüler, sein Meister, er sagt, Meister, wie kann eine Raupe zu einem Schmetterling werden? Der Meister antwortet, Die Raupe muss so sehr sich wünschen, ein Schmetterling zu werden, dass sie aufhört, eine Raupe zu sein. Und ich glaube, das ist die Antwort, der Wunsch. Wenn der Wunsch sehr stark ist, diese Möglichkeit, die in uns angelegt ist, zu einer spirituellen Entfaltung sehr groß wird, dann wird man einen Lebensweg einschlagen, der einem die größtmögliche Freiheit dazu gibt, dieses Potenzial auch ganz und gar zu verwirklichen. Es ist nun nicht so, dass alle, die Mantren chanten oder die den Weg nehmen, den ich gewählt habe, in der Tradition der Vaishnavas. Es ist nicht so, dass alle, die diesen Weg wählen, Mönche werden. Die wenigsten werden Mönche. Oder sagen wir mal so, die meisten sind entweder Mönche auf Zeit, vielleicht für ein Jahr, dass sie eine Art Aufenthalt in einem Tempel anstreben. Aber dann bewegen sie sich anders. Sie heiraten, sie gründen vielleicht eine Familie, machen aufwendige Projekte, die sie starten, die sie dann weiterführen und lenken und leiten. Also ich spreche jetzt nicht über dich, Shukadev. gehen also in die tun, erleben einen Lebensweg, wo sie vielleicht nicht so viel Zeit zu ihrer spirituellen Praxis haben, die meisten Leute. Aber ich habe eben diesen Wunsch gehabt in meinem Leben. Ich glaube, das liegt auch an den zahlreichen, wie sagt man das, Disillusionments, wie sagt man das, diesen dass man seine Illusion verliert. Da gab es viele, viele Momente. Ich habe eigentlich den Entschluss gezogen, als ich ich komme aus einer sehr begüterten Familie, könnte man sagen, einem sehr begüterten Hintergrund mit vielen Möglichkeiten, das auch zu tun. Und ich sah die Unzufriedenheit. Und ich sah auch, was das viele Geld in Menschen rausbrachte. Und wollte dann diesen Weg nicht, sondern wollte einen anderen Weg. Und habe dann überhaupt mit diesem klösterlichen Weg geliebäugelt. Ich hatte eigentlich gedacht, ich werde ein buddhistischer Mönch werden, und habe mich schon mal erkundigt. Tibet hat mir sehr zugesagt, aber dann habe ich mich anders entschieden für andere. Thailand war dann ein guter Freund von mir, ist in Thailand als buddhistischer Mönch, und habe mich dann für diesen Weg entschieden, weil der mir am meisten entsprach, was dieser Grundgedanke betraf, nämlich diese völlige Transformation. Ja, das kann ich nur dazu sagen, aber ich möchte unbedingt etwas Wichtiges sagen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Shukadev hat mich so liebenswürdig eingeleitet und alles, viele Dinge aufgezählt, die ich geschrieben habe, die ich mache, die ich gegründet habe, etc. Ich sehe es einfach so. Ich bin kein besonderer Mensch. Ich habe einfach nur viele Geschenke bekommen. Und ich möchte mich immer als ein Bittsteller sehen, der sich bemüht, so gut wie er kann.
Ja, danke, Swamiji. Inzwischen sind auf den verschiedenen Chats, über die ja dieses Video zu schauen ist, ein paar Fragen gekommen. Zum einen hat ein Zuschauer die Frage gestellt, ab wann fängt spirituelles Leben überhaupt an? gibt noch ein paar andere, also...
Ja, also es gibt ganz viele Antworten dazu und ich würde sehr gerne auch Sugardev bitten, sich hierzu einen Gedanken zu machen. Ich sage schon, es wäre schön, von dir auch zu hören. Ab wann fängt spirituelles Leben an? Also, auf eine Art und Weise könnte man sagen, ab dem Augenblick, wo die Seele in die Verbindung von Eizelle und Samenzelle führt. Also spirituelles Leben ist die Lebenskraft an sich. Das mag sich unterschiedlich äußern, aber ohne Spiritualität könnte keiner leben. Denn ohne diese Gegenwart des Atmens der Seele geht es nicht. Aber ich weiß, dass deine Frage aus einem anderen Hintergrund gestellt wurde und deswegen möchte ich auf diesen eingehen. Ich denke, das spirituelle Leben fängt an mit einer inneren Entscheidung, einem inneren Klarwerden. Man macht zu diesem Zeitpunkt noch viele Fehler machen, aber einem ist etwas klar geworden und diese Klarheit, die vorher vielleicht nicht da war, jedenfalls nicht so ausgeprägt da war, die führt einen Menschen dann dazu, zu spirituellen Tätigkeiten. Er fängt vielleicht erstmal an zu sprechen mit spirituellen Menschen und Fragen zu stellen. Es geht dann weiter, sieht dann, dass bestimmte Prozesse oder Übungen sehr hilfreich sind und zu diesem Zeitpunkt nimmt er dann irgendeinen Übungsweg an, vielleicht den des Yogas erst einmal, des Hatha-Yogas und vielleicht fängt er auch noch an dazu, ein paar Mantren zu chanten, während er weiter oder sie weiter Brahms hört, das ist kein Problem. Und das steigert sich dann so langsam, wie eine kleine Flamme, die weiterhin Nahrung bekommt und eben nicht ausgelöscht wird. So, in der Kürze gesagt, spirituelles Leben fängt, eine Definition könnte sein, spirituelles Leben fängt in dem Augenblick an, wo man sich entscheidet, in irgendeiner Weise den spirituellen Weg zu gehen. Aber mich würde sehr interessieren, was Sugardev dazu sagen möchte.
Eigentlich bin ich jetzt in der Interviewerposition.
Oh ja, oh, oh ja.
Aber ganz ausweichen möchte ich trotzdem nicht. Letztlich, ich würde gerne sagen, wir sind nicht ein Mensch, der versucht, ein spirituelles Leben zu führen, sondern wir sind spirituelles Wesen, das in dieser Welt lebt. Und man kann sagen, wie du am Anfang gesagt hast, Leben ist immer notwendigerweise spirituell, weil wir ja spirituelle Wesen sind und deshalb können wir notwendigerweise nur spirituell leben. Und das wäre ein Aspekt. Und natürlich der zweite Aspekt ist, spirituelles Leben subjektiv beginnt dann, wenn man sich dazu entscheidet und auch wenn man danach auch handelt. Also auf eine gewisse Weise sind wir spirituelle Wesen und bewusst oder unbewusst können wir in vielen Menschen sehen, wie sie irgendwo das Göttliche durch sich wirken lassen, bewusst oder unbewusst. Also es gibt dieses spirituelle Leben, das Menschen haben ohne, im engeren Sinn, wo man sagt, spirituell ist immer mit Gott verbunden, gibt es Menschen, die etwas sehr Gutes tun und dabei Menschen im Herzen berühren. Ich kannte mal irgendeine Gemüseverkäuferin am Münchner Viktualienmarkt, das war schon eine ältere Dame, für mich ist eine der Heiligen dieser Zeit. Wenn ich etwas gekauft hatte, hat sie mir in die Augen geschaut, mit beiden Händen es mir gegeben. Und als es mir einmal nicht gut ging, hat sie mir das so gegeben, ich wollte es nehmen, es wieder zurückgezogen, dann nochmal gegeben. Und also so gibt es Menschen, die bewusst oder unbewusst spirituell sind. Ich weiß, vielleicht war es auch eine tief religiöse Frau, ich habe mich nie mit ihr unterhalten, aber Ich war damals zu schüchtern, jemand anzusprechen, aber ich bin immer zu ihr gegangen und nicht ihre Augen leuchten habe sehen. Da habe ich irgendwo gemerkt, da spricht Gott zu mir. Ich war schon auf dem Beginn des spirituellen Wegs, aber diese Frau war etwas Besonderes. Und dann gibt es natürlich irgendwo ein spirituelles Erlebnis, das viele Menschen haben, das, wie du beschrieben hast, vielleicht aus einer Enttäuschung kommt. Jemand ist gestorben, der dir wichtig war. Oder es kommt aus einer Krankheit heraus. Oder wie, man könnte sagen, vom Göttlichen getroffen, kommt man plötzlich auf den Weg. Und manche kommen ja auch jetzt übers Hatha-Yoga. Sie sind eigentlich zum Hatha-Yoga gegangen wegen Kopfweh oder Rückenprobleme. Oder weil die Freundin einen reingeschleppt hat. Oder ich kannte mal einen Mann, der in der Vorstellrunde von Retreat, also schon fortgeschritten ist, hat gesagt, wurde, habe ich gefragt, wie sei denn auf den Weg gekommen? Dann hat er gesagt, seine Frau hat irgendwelche Probanden gebraucht, hat einen Probanden gebraucht, um für die Yogalehrerausbildung zu üben, wie man unterrichtet. Und da hätte er eine Erfahrung des Göttlichen gehabt. Und seitdem ist er auf dem spirituellen Weg. Also es gibt viele Weisen, wie wir dorthin kommen. Wir werden irgendwo berührt und dann werden wir hingezogen, sei es zum bewussten Entschluss oder, wie du es gesagt hast, oder manchmal, es geschieht einfach, man kann nicht anders.
Ja, danke. Ja.
Und dann ist noch etwas, noch eine Frage, die jetzt gekommen ist. Moment, ich muss gerade schauen, es ist jetzt über verschiedene Chats etwas reingekommen. Auf Facebook, glaube ich, ist gekommen, neben dem, was du beschrieben hast, was du mit dem Zorn erlebt hast, was würdest du sagen, hat die Mantra-Praxis in dir verändert? Und was würdest du Menschen sagen, was sie von dieser Praxis erwarten können?
Danke, sehr, auch ebenfalls. Also ihr alle stellt sehr gute Fragen, also es bringt richtig Spaß mit euch. Was hat sich noch verändert und was würde ich Leuten sagen, was sie erwarten können auf diesem Wege? Also, der ganze Prozess der Mantren-Chanten leitet einen Erwachungsprozess ein. In dem alten Werk Garuda Purana wird es so beschrieben. Wenn jemand von der Illusion des materiellen Daseins, Maya sagt man dazu, geblendet ist, ist das so, als würde er ein Mensch sein, der von einer giftigen Schlange gebissen ist und jetzt in einem Koma ist. Aus einer spirituellen Sicht träumen wir im materiellen Leben und die Gedankenregungen, die wir haben und die Entscheidungen, die wir treffen, sind so ähnlich wie die eines Träumenden und die Traumhandlung macht er dann aus diesen Entscheidungen, aus diesen Einsichten heraus. Das Mantra-Chanten hilft einem aufzuwachen und zum eigentlichen Leben, dem Leben voller Glückseligkeit, Wissen und Erkenntnis zu kommen. Das Beispiel, was gegeben wird in der Purana, ist, wenn jemand dann gebissen worden ist von einer Schlange, dann kann er zu einem Schlangendoktor gehen und der spricht dann Mantren und dann kommt der Komatöse, der ins Koma gefallen ist, durch die Mantren zum Leben und dann behandelt man ihn. Also ich habe das einmal in Bengalen gesehen. Da war jemand gebissen worden und die Leute haben ihn dann genommen und getragen zu einer kleinen Hütte im Dorf. Ich bin ganz interessiert mitgegangen und der war schon im Koma, hatte zwei Einstichlöcher im Bein und der Mantra-Doktor sprach den Mantren. Und nun hört euch das bitte an, was geschah. Durch die Mantren sah ich zunächst einmal, wie schwarzes Blut, nicht rotes Blut, schwarzes Blut aus diesen Einstichlöchern herauskam. Das Blut klärte sich dann Und der wachte dann auf und inzwischen hatte der Mantra-Doktor schon ein Kräuterverband darum gewickelt und der Patient hat sich ein bisschen umgeschaut und ist dann hinkend rausgegangen und das war schon. Der brauchte nichts weiter. Dem war durch das Mantra dieses Mantra-Doktors, also das Gift, rausgenommen worden und das Erwachen ermöglicht worden aus diesem ja komatösen Zustand, den man hat, wenn man wirklich von ein Kobrabiss zum Beispiel hat. So, was passiert? Also du wachst plötzlich aus einem Bewusstsein auf und hast das Wachbewusstsein, wo du eben dich selber vielleicht das erste Mal siehst und Gott das erste Mal zumindest die Nähe verspürst. Also es ist ein Aufwachen, könnte man sagen. Und dann gibt es zahlreiche kleine Nebeneffekte, dass also auch die ganzen Dinge, die so Traumbewusstsein bedeuten, Zorn, Lust, Gier, Neid, Illusion. Ich will euch also jetzt nicht den Abend verderben, indem ich das alles aufzählen, was so in unserem neurologischen Gehirnnetzwerk so wie was da in Reaktion möglich ist. Das geht. Du gehst einfach in einen anderen Bereich hinein. Man hat das auch wissenschaftlich untersucht. Man kommt aus dem Survival Mode oder dem Reptile Brain, diesen beiden Dingen heraus, die also nur Flucht und Angriff kennen und diesen typischen materiellen Eigenschaften heraus. Man kommt dann in diesen Frontbereich des Gehirns, wo man Klarheit, Klarsicht, Mitgefühl vor allen Dingen entwickelt. Und ein Mantra-Chanter, der erlebt wirklich, wie er total aus den niedrigen, den primitiven Regungen seines Gehirns herauskommt und in die Erhabenen, die mit den göttlichen Dingen zu tun haben, zu diesen Regungen kommt. Also in der klassischen alten Sprache Utishta, Utishta, Jagrata. Also man wacht auf aus dem Traum des materiellen Daseins. In der klassischen oder in der modernen Sprache ist man, könnte man vielleicht sagen, durch das Mantra Chanten entwickelt man sein volles spirituelles Potenzial, was immer über den, sagen wir mal, Reaktion des Reptiliengehirns liegt. Also das könnte man so sagen. Sehr, sehr gute Frage. Wie würde man es erklären? Ich würde es einfach so sagen. Wenn einer schläft, dann kann man ihm ein Picasso-Gemälde zeigen. Er wird nicht aufwachen. Man kann, wenn er wirklich schläft, vielleicht ihm ein paar schöne deutsche Salzbrezel vorstellen. Er wird nicht aufwachen. Aber wenn man kurz klatscht in die Hände und einen Klang macht, dann wacht er auf und er kann sein eigentliches Leben beginnen.
Ja, danke dir, Swamiji. Ich glaube, es sind inzwischen 4 weitere Fragen, die jetzt über verschiedene Kanäle reingekommen sind. Eine Frage war, was kannst du uns über das Gayatri-Mantra sagen? Ist ja auch ein Mantra, was durchaus in unterschiedlicher Tradition ist. Manche sagen, man darf es nur wiederholen, wenn man als Brahmane eine Einweihung hat. Das ist, glaube ich, erstmal ursprünglich so gewesen. Dann gab es ja im 19. Jahrhundert so eine indische Reformbewegung, Brahmo Samaj, die gesagt haben, jeder soll Mantra wiederholen, ob eingeweiht oder nicht eingeweiht. Oder es gibt dann ja auch in Haridwar so eine Bewegung, die zig Millionen Menschen zum Gayatri bringt. Wir bei Yoga Vidya chanten ja auch das Gayatri-Mantra in verschiedenen Melodien, wie manche Künstler das haben. Aber was bedeutet das Gayatri-Mantra und Was würdest du über dieses Gayatri Mantra sagen? Vielleicht kannst du es auch einmal rezitieren, wenn das okay ist.
In meiner Tradition ist es so, dass es ein Diksha Mantra ist, ein Mantra, was eine Einweihung braucht, um seine volle Kraft entfalten zu können. So ist es auch in der ursprünglichen Tradition so vorgesehen.
Ist auch in unserer, in meiner Tradition auch ähnlich, aber wir sind da inzwischen angesteckt vom man könnte sagen, traditionstranszendierenden Enthusiasmus für das
toll,
Mantra.
Toll, ich kenne übrigens die Bewegung in Haridwar sehr persönlich. Ich war dort mehrere Male als Gastsprecher eingeleitet und ein Schüler von mir arbeitet sehr eng mit ihnen zusammen in verschiedenen Konferenzen, wie zum Beispiel Global Consciousness. Da habe ich jetzt den Sohn des Leiters wieder gesehen, Chinmay Pandey. Und ja.
War auch schon bei uns hier gewesen.
Oh, schön, schön. Ja, der ist, ist ein sehr tiefgründiger Mensch und auch ein sehr wissender Mensch. Ja. Und also, ich möchte unbedingt sagen, also die Frage ist, was weißt du über das Gayatri Mantra? Aber weil wir jetzt so weil Sugardev so gesprochen hat, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Menschen das Gayatri Mantra auch ohne Diksha, ohne Einweihung und die dazugehörigen Unterweisungen chanten. Das ist, ich finde, das ist ganz gehört zum spirituellen Leben dazu, dass man wirklich schaut, es gibt unterschiedliche Herangehenswege an das Göttliche und dass man sie in gleicher Weise würdigt. Ich bin der Meinung, alle Traditionen singen das gleiche Lied in unterschiedlichen Sprachen. Ich bin aber auch der Meinung, dass man Yoga nicht unbedingt isolieren kann von der Tradition und der Kultur, die es umgibt. Es gibt sicherlich Oberflächlichkeiten in den Kultur, wie Kleidungsweisen zum Beispiel und so weiter. Aber ich denke, dass wirklich ein Yoga-Weg, was immer es ist, dann am allergrößten Kraft entfalten kann, wenn es in der Kultur und dem Ganzen eingebettet ist. Deswegen bin ich auch sehr begeistert immer von meinen Besuchen im Shivananda Yoga-Zentrum. Ich komme hauptsächlich zu dem in Bad Meinberg, wo auch Sugardev ist. Deswegen kennen wir uns so gut.
Weil wir ja Yoga Vidya sind.
Ja, Yoga Vidya. Und bin ich, weil ich sehe, dass dort ein echter Meister, Shivananda, einen Weg gibt, der durchaus eingebettet ist in der Tradition. Also man braucht nur, ich lese gerade das Buch Sadhana, das ist sehr von Shivananda, das ist Swami Shivananda, das ist sehr, sehr klar da drin. Und dass man kleine Abweichungen oder auch mal bedeutende Abweichungen macht, wenn das der Yoga-Meister so sieht, der eine verwirklichte Seele ist, dann ist das durchaus kraftvoll. Aber ich meine grundsätzlich, und ich glaube, das ist auch ein hervortretendes Merkmal von der League of Yogis, grundsätzlich kann einfach ein Übungsweg dann am meisten Kraft entfalten, wenn man die vielen Dinge, die darum so sind, lehrt. Zum Beispiel deswegen wird die vegetarische Ernährungsweise bevorzugt und wird das Festhalten an alten Erkenntniswerken wie der Bhagavad Gita und auch der Sanskrit-Sprache in der League of Yogis, die wirklich ein spirituelles Ziel hat, sehr hervorgerufen. Ich glaube, viele auf diesem Zoom-Call werden mit mir übereinstimmen, wenn sie sagen, so diese typischen amerikanischen Yoga-Zentren, wo es also wirklich nur um die feste Pobacke geht und um den etwas mageren Bauch, so dass man auf dem Strand von Kalifornien einen besseren Eindruck hinterlegt. Das hat nicht viel mit Bewusstseinserweiterung zu tun. Das ist sicherlich auch wertzuschätzen als eine physische Entwicklung. Aber Yoga bedeutet eigentlich, in die Samadhi zu kommen, dass man letztendlich in die Versenkung kommt, dass die materiellen Gedanken, Yogaschitta Vritti Niroda, dass die materiellen Gedanken, die Menschen so belästigen können, dass die zur Ruhe kommen. Also es ist ein spiritueller Erkenntnisweg in erster Linie und ein spirituelles Leben bedeutet eben zu leben. Das tut man nicht nur in einer kurzen Yogastunde, wo man vielleicht physisch sich fit macht und auch durch Pranayama eine geistige Ausgewogenheit kriegt. Nein, das Ziel ist viel weiter gesteckt als nur diese Dinge, die man vielleicht auch durch gute Gymnastik und Aerobik annähernd verwirklichen kann. Hier geht es um ganz tiefe Ziele und deswegen ist eine Tradition, eine Schülerkette, eine Lineage schon sehr gut und ich würde sagen, weil in Shukadevs Tradition das Chanten des Gayatri Mantras auch laut befürwortet wird, sollte er es chanten. Ich chante es immer still in der Meditation mit noch 7 anderen Mantren, die mir von meinem spirituellen Meister gegeben sind. Und dann tue ich noch einige andere Dinge darum und so weiter. Ja.
Gut, also ich werde es einmal retten, chanten. Und dann, wenn du dann, es sind noch viele Fragen gekommen.
Toll.
Wenn du dann 2-3 Sätze maximal sagen kannst, wenn du willst, was etwas zum Mantra. Om Bhurbhuvasvaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat.
Toll, toll. Und hier spricht wirklich ein jemand, und das schätze ich ebenso an dir, Shukadev, ein verankerter Yogi spricht. Und es ist immer schön, mit dir so Gemeinschaft zu haben auf diesem Weg. Ja, ja.
3 Sätze. 3 Sätze. 2 zum Gayatri-Mantra.
Oh ja, oh, ich habe ein ganzes Buch.
Aber nur kurz. Naja, ich weiß. Aber
das Gayatri-Buch.
Wir haben noch 6 oder 7 weitere Fragen.
Ja, das Gayatri-Mantra ist eine Anrufung des Göttlichen, wobei es 3 Ebenen in dem Gayatri-Mantra gibt, denn das Göttliche ist wahnsinnig vielfältig. Aber es ist eine Anrufung des Göttlichen, die eingeleitet wird durch das total machtvolle Bija oder samenähnliche Mantra. Om. Nicht? Aus diesem Mantra heraus, diesem Om, entwickelt sich das längere Mantra, was Shukadev gechantet hat. Ich würde euch...
Gut, danke dir. Aber sei verwiesen auf das Buch von Satchinandana Swami über das Gayatri Mantra und dort könnt ihr vieles dann erfahren. Ja, schön. Die nächste der nächsten Fragen. Jetzt musst du dich auch wieder kurz halten, Swamiji. Kurze Empfehlung für eine regelmäßige Mantra-Praxis.
Einen ungestörten Ort zu finden. Möglichst die gleiche Zeit und dann während des Chantens versuchen, das Mantra in das Herz zu bringen, wo man die allergrößte Konzentration erreicht. Also Ort, Zeit und Absorption zur Zeit des Mantras chanten, dass man nicht andere Gedanken hat, sondern wirklich nur beim Mantra ist, und dann nimmt an das Mantra zu den tieferen Ebenen.
Danke dir. Und dann andere Frage war, Mantra, du sprichst von Chanten, muss es laut gesungen werden, flüstert man es, oder wie ist es, das Mantra geistig zu wiederholen?
Ja, es gibt drei Ebenen, wie Mantren gechantet werden. Einmal nur innerlich gedacht, dann geflüstert auf eine Weise, wie es nur für den Einzelnen zugänglich ist, und dann gesungen oder laut ausgesprochen. So bei den Diksha-Mantren, die zur Verehrung, zu Puja, zu Yajnas gemacht wird, sagt man, dass die Mantren wirksamer sind, wenn sie nur, also einige Mantren, wenn sie nur im Geist gechantet werden. Das sind die sogenannten Pancharatrika-Mantren. Aber bei anderen Mantren, die zum Beispiel die göttlichen Namen beinhalten, ist es genau andersherum. Sie sind wirksamer, wenn sie laut ausgesprochen werden. Deswegen kann man durchaus das Om laut chanten, und es gibt durchaus legitime Traditionen, die auch das ganze Gayatri Mantra laut chanten. Das ist sehr wirkungsvoll dann. Wenn man, besonders wenn man das mit Tausenden von Leuten macht, dann wow!
Okay, danke dir. In 1 bis 2 Sätzen, was ist deine Definition von der authentischen Spiritualität?
Das ist eine Spiritualität, wo man total in Kontakt mit sich selber ist. Wo man nicht mehr verdeckt etwas gelten möchte, auch wenn es in einem Yogakreis ist, sondern wo man total in Kontakt mit sich selber ist und dem, was dem eigenen Selbst entspricht.
Dankeschön, schöne Definition. Die nächste Frage, die hier kommt, ist: Vor 500 Jahren erschien Chaitanya Mahaprabhu, sozusagen der Gründer der Mantra-Bewegung. Wie umfangreich ist diese Bewegung und schließt das auch andere Traditionen mit ein, zum Beispiel das Christentum?
Ja, Chaitanya Mahaprabhu, der bekannte Ekstatiker, hat tatsächlich eine Revolution gestartet durch das Singen dieser heiligen Gottesnamen und hat damit ganz schön viel Aufruhr im kastenbewussten Indien gemacht. Er hat nämlich gesagt, dass jeder, ganz gleich zu welcher Gesellschaftsschicht er gehört, eingeladen ist, das heilige Mantra zu chanten, das jedem zugänglich gemacht. Und er hat dann auch gesagt, wo immer die heiligen Namen gechantet wird, da ist Gott gegenwärtig. Also es ist nicht nur auf die Tradition, in der er gelehrt hat, begrenzt. Zur gleichen Zeit fing unglaubliche Reformation im Islam an, das Sufitum mit dem Singen der Gottesnamen und dem Tanzen dazu, dem Dikri, blühte auf. Es kam unglaubliche Bewegung und Reformation sogar im Christentum auf. Und so hat er, glaube ich, sowas wie einen Impuls gegeben, oder vielleicht hat er einfach nur zu einer Zeit erschienen, wo die Impulse so und so aus allen Richtungen kamen. Jedenfalls ist das immer sehr wichtig für spirituelle Menschen, dass sie diese Universalität sehen. Auch christliche Mantren sind sehr wirkungsvoll und sehr kraftvoll. Auch unterschiedliche Mantren im Sufitum sind unglaublich. Ihr müsst mal dabei sein. Ich bin sehr begeistert von dem Ausdruck der Sufis und habe oft teilgenommen, als es hier noch ein Sufi-Zentrum in Berlin gab, wo ich den Leiter kannte, der mich immer eingeladen hat. Ja, die haben alle Berechtigung. Ich glaube, jeder muss sehen, wenn es um diese Dinge geht, was für ihn am meisten wirkt, wo wirklich bleibende Veränderung kommen, wo er wirklich eine Erleichterung verspürt oder sie. Du isst an dem Tisch, wo du satt wärst. Das ist eine alte Bauernweisheit aus Norddeutschland, jedenfalls. Ja, gut. Sugardev, ich freue mich sehr, dass wir so. Du weißt, ich habe noch etwas vor, nämlich eine praktische Erfahrung im Mantra-Chanten mit allen zu teilen. Darf ich dich bitten, während du das Interview steuerst, dass du mir noch ungefähr 5 Minuten lässt?
Ja, da vielleicht wäre es klug, Swamiji, wenn du bei den nächsten Fragen dich sehr, sehr kurz
hast.
Weißt du, weißt so viel und du liebst es, über alles sehr tief zu mir zu sprechen. Nächste Frage vielleicht sehr kurz. Welches Mantra chantest du in deiner täglichen Praxis, Swamiji?
Ich chante 2 Mantren. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasati Gaur Bhakta Vrinda und dann das Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und dann chante ich diese einige Diksha-Mantren, die ich so im Stillen chante, nur im Geist sozusagen, in der Meditation.
Dann eine Frage, die du wahrscheinlich sehr enthusiastisch, sehr lange beantworten könntest, aber jetzt sehr kurz. Was macht das Maha-Mantra so besonders? In ganz kurz. Das Hare Ram, Hare Krishna, Hare Rama-Mantra. Was macht das besonders?
Es gibt in der Skanda Purana eine Aussage, dass all diese Vorteile, die man erreichen kann durch Fasten, alle Kräfte, die man erreichen kann durch das Aufsuchen von Pilgerorten, durch das Geben von Spenden, durch Yoga-Übungen und besonders das Pranayama, all diese Kräfte sind in das Mantra, das Maha-Mantra, hineingegeben worden und deswegen heißt es eben Maha-Mantra. Es gibt diese Bezeichnung nur für dieses Mantra aus der Sicht des Skanda Purana deswegen, weil dort alle Kräfte, die andere spirituelle Wege natürlich mit sich bringt, da ist sehr viel Kraft drin, aber all das ist in gebündelter Form dort hineingegeben worden.
Gut, danke schön. Dann gab es noch die Frage, an deinem Beispiel würde ich denken, dass wichtig ist, eine Tradition zu finden, in der ich mich wirklich vertiefe und der ich auch praktiziere. In kurzer Form, wie erkenne ich, dass ich meine Tradition gefunden habe, in der ich dann auch bleibe?
Einmal fragte John Lennon, das war ein führendes Mitglied der Beatle-Bewegung, muss man glaube ich für die Jüngeren unter uns dazu sagen. Woran kann man seine Tradition erkennen? Und mein spiritueller Meister, dem diese Frage gestellt wurde, antwortete diese Frage mit einem bündigen Satz. Dort, wo für dich Gott aufscheint und sichtbar wird im Herzen, dort ist deine Tradition.
Dankeschön. Das ist eine sehr schöne Definition. Ja, Swamiji, dann wäre es vielleicht jetzt gut, wenn wir jetzt gerade mal gucken, habe ich alle Fragen hier. Ja, eine hat sich wiederholt. Nee, wir haben sie jetzt hier gut behandelt. Danke für die Fragen, die reingekommen sind über mehrere Kanäle. Jetzt die Bitte, uns zu einer praktischen Anleitung zum Chanten zu führen.
Ja, zunächst einmal, ich glaube, das sind dann die abschließenden Worte, die dann zum Abschluss kommen. Ich möchte euch jetzt zu einer Erfahrung führen, die spezifisch auch an diesem Tag sehr kraftvoll ist. Dies ist der Makara Sankranti-Tag, ein Tag, wo Ganga, der heilige Fluss, in dieser Welt sichtbar wurde. Es gibt ganz viele Pilger, die jetzt zum Bay von Bengal gehen, wo die Ganga in den Ozean einmündet und dort ein Bad nimmt. Und es heißt, dass alles schlechte Karma durch das Bad in der Ganga an diesem Tage von einem weicht. Und so möchte ich euch in eine kleine Meditation hineinführen und dann bitten, aus dem meditativen Zustand das Mantra zu chanten, was ich dann stückweise vorchanten werde. Nicht so, ich sage dann eine Silbe von dem Mantra, dann spricht ihr mir sie nach, dann sage ich den zweiten Teil des Mantras, spricht ihn nach und so weiter. Gut, ich möchte euch bitten, vor eurem Computer eine entspannte Haltung zu finden. Etwas, vielleicht wollt ihr nochmal so ein bisschen den Kopf bewegen. Die Schultern zurückbringen und langsam zur Ruhe kommen. Bitte seid so gut, euch auf den ein- und ausströmenden Atem zu konzentrieren. Wenn immer ihr einatmet, seid euch bewusst darüber, dass ihr einatmet. Und wenn immer ihr ausatmet, seid euch bewusst darüber, dass ihr ausatmet. Wenn wir unser Bewusstsein mit dem Atem verbinden, wird es automatisch ausgeglichen und innere Stille wird erreicht. Also ein paar Wiederholungen noch. Als nächstes bringen wir ein Bild von Ganga in unser Bewusstsein. Vielleicht sehen wir die Ganga still und ruhig dahin fließen. Vielleicht sehen wir sie bewegt. Denken an einen Fluss, einen heiligen Fluss, der dahin fließt. Jetzt treten wir in den Fluss hinein. Wir berühren das Wasser mit unseren Händen, schöpfen das Wasser heraus und geben es zurück zur Ganga als eine Opferung. Wir gehen tiefer in die Ganga hinein, lassen sie uns ganz umhüllen und nehmen dreimal tauchen wir unter. Einmal, zweimal. Dreimal. Dann gehen wir wieder in Richtung Ufer zurück. Wir gehen ans Ufer und wir chanten das folgende Mantra. Bisschen und wünschen jetzt irgendeinem Menschen oder einer Gruppe von Menschen oder der Menschheit an sich segensbringende Wünsche. Euch alle bitten, aus eurem Betrachtungen, aus eurer Meditation zurückzukommen zu dem Zoom-Call. Es ist immer wieder eine große Freude für mich, Menschen zusammen zu sein, die an spiritueller Praxis interessiert sind. Das Mantra Om Gangayai Namaha ist ein einfaches Mantra, sehr wirkungsvoll, besonders wenn es in Zusammenhang mit einem Bad oder mit der Ganga, mit dem Bewusstsein über die Ganga ausgesprochen wird. Ich danke euch sehr, dass ihr teilgenommen habt. Es war auch eine große Freude mit Shukadev zusammen zu sein. Vielen Dank, Shukadev, für deine immer wieder so ja, lebenswerte Art und auch so fixierte Art. Ich würde gerne das Wort an dich zurückgeben.
Ja, vielen lieben Dank, Satchinandana Swamiji, dass du deine Erfahrung, dein Wissen, deine Weisheit so schön geteilt hast. Und ich glaube, Menschen in den ja, auch irgendwo in so einen Bewusstseinszustand hineingebracht hast, wo vielleicht das Göttliche etwas erfahrbar ist. Ja, danke dir. Danke auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörer, Hörerinnen. Und so wünsche ich allen, dass ihr etwas mehr noch Inspiration habt, um weiter mit dem Mantra zu meditieren und das Mantra zu chanten, laut, flüsternd oder geistig. Ja, danke auch Ramdas, der die ganze Technik dafür bereitgestellt hat, dafür sorgt, dass diese Zoom-Call so funktionieren konnte, auf Facebook gestreamt wurde, auf YouTube reingestellt wurde und auch über WhatsApp-Fragen hineinkommen konnten. Ja, und ich möchte auch darauf hinweisen, in 2 Wochen gibt es den nächsten Zoom-Talk. Dort wird Jana Vallabhar das Dhirai Nithai interviewen zum Thema Führung aus der spirituellen Perspektive. Auch ein wichtiges Thema, sich selbst führen, vielleicht auch andere führen, vielleicht auch schauen, wie man andere inspirieren kann. Ja, also das wird dann in 2 Wochen sein und ich möchte auch darauf aufmerksam machen, jetzt für diejenigen, die es jetzt nicht in der Facebook-Gruppe schauen, sondern auf anderen Kanälen, also ihr könnt gerne euch mit beteiligen an der Diskussion der League of Yogis Facebook-Gruppe. Sucht einfach, geht auf Facebook und sucht nach League of Yogis. Und dann werdet ihr dort die Gruppe finden und auf Facebook werden wir auch die Gruppe mit aufnehmen und alle Talks werdet ihr dort finden, wie auch dann in der League of Yogis Facebook-Seite in einer systematischen Reihenfolge, sodass ihr das auch noch nachher anschauen kann. League of Yogis gibt es eben auch einen YouTube-Kanal und wahrscheinlich demnächst auch eine Internetseite. Und wer daran interessiert ist, bei dieser traditionsübergreifenden Bewegung League of Yogis mitzuwirken, könnt ihr auch gerne euch erkundigen und in der Gruppe zum Beispiel fragen, wie ihr dort Mitglied werden könnt. Wir haben eine Satzung und die League of Yogis ist auch gerade im Vereinsregister eingetragen worden. Also wir können auch gerne weitere Mitglieder aufnehmen. Und so würde ich jetzt gerne diese Zoom-Talk, diese letztlich Live-Talk schließen mit 3-mal Om, vielleicht passend auch für dieses ein Talk über Mantras. Mhm. Und dann kann vielleicht noch Swamiji danach ein Segensmantra kurz sprechen.
Sukhinaha.
Om, mögen alle Wesen Glück erfahren. Ja. Om Shanti.
Shanti. Shanti.
Satguru Nath Maharaj Ki Jai. Ja. Vielen lieben Dank und danke nochmal Swamiji und danke allen und vielleicht dann in 2 Wochen zum Thema Führung aus der spirituellen Perspektive oder bei den vielen Diskussionen der League of Yogis Gruppe auf Facebook. Alles Gute.